Queens and Divas, Rhythm and Blues zwischen Kollektivtraditionen, Individualitätsmythen und Geschlechterpolitiken. Ein Text von Tobias Lindemann und Tine Plesch. Her Story. Die Inszenierungen und Inhalte aktuell erfolgreicher afroamerikanischer Musikerinnen setzen eine Tradition fort. Bereits Blues-Sängerinnen wie Ma Rainey, Bessie Smith und Billie Holiday traten glamourös und elegant gekleidet auf. Liebe, aber auch Sexualität gehörten durchaus zu ihren Themen. Und wenn Frau denn schon verlassen wurde, dann blieb sie nicht heulend sitzen, sondern suchte sich jemand Neues oder rächte sich. Angela Davis stellte in ihrem Buch Blues Legacies and Black Feminism fest, dass durch die Texte der Blues-Sängerinnen feministische Haltungen schimmerten, unter dem patriarchalen Diskurs hindurch, in dem die Texte entstanden und gesungen wurden. Dies gilt auch für etliche spätere Blues-, R&B- oder Soul-Stücke. Trotzdem die Forschung über schwarzen Feminismus sich oft auf Literatur konzentriert und die eigenen Traditionen der armen Frauen und Arbeiterinnen außer Acht lässt, hatten auch diese Frauen Zugang zur Veröffentlichung, nämlich gesprochener und gesungener Texte. Die Musik von Bessie Smith, Ma Rainey und Billie Holiday sei, so sagt Angela Davis, ein reiches kulturelles Erbe und ein ergiebiges Terrain, um historisches, feministisches Bewusstsein zu untersuchen, das das Leben der ArbeiterInnen-Communities reflektierte. Da waren zum Beispiel die Texte, eigenwillig und widersprüchlich in ihrer Art, seemingly antagonistic relationships as non-contradictory oppositions darzustellen. Die Sängerin zeigte sich in diesen Texten als gehorsam männlichem Begehren gegenüber, drückte aber durchaus auch eigenes Begehren aus, sowie die Weigerung, sich physisch wie psychisch fertig machen zu lassen. Diese von Davis konstatierten Widersprüche finden sich heute, anders ausgedrückt oder mit thematischen Verschiebungen, auch in Songs von Jill Scott oder Michelle Ndegeocello, ebenso wie durch das Auftreten und die Lyrics von Künstlerinnen wie Millie Jackson, Gwen Guthrie, Lil' Kim oder Missy Elliott sehr wohl die zeitgenössischen, ökonomischen und patriarchalen Verhältnisse durchscheinen. Feminismus ist, so sagt Angela Davis, seit langer Zeit auch eine Angelegenheit schwarzer Frauen. Selbst wenn alle Diskussionen seit dem Feminismus der 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts trotz anderslautender Forschungsergebnisse dazu tendieren, Feminismus als weiß zu sehen und auch um den Preis von Differenzdiskussionen, die den Feminismus bis zur Unkenntlichkeit zerfasert haben. Sexualität und Zensur. Es ist für schwarze Frauen schwierig, sich zum Thema Sexismus zu äußern, auch weil ihre Äußerungen in einen von Machtverhältnissen geprägten Diskurs eingehen, in dem sie nicht ernst genommen, sondern instrumentalisiert werden. Die weißdominierte Gesellschaft hat Interesse daran, einmal mehr zu beweisen, dass schwarze Männer hypersexualisierte Vergewaltiger und dumme Sexisten seien. Um ein besseres Verhältnis zwischen Männern und Frauen oder eine weniger sexistische Gesellschaft geht es also keineswegs. So werden Texte kaum diskutiert, die wie De La Soul's Millie Pulled a Pistol on Santa von Missbrauch handeln oder wie Date Rape von A Tribe Called Quest die Partei jener Frauen ergreifen, die allzu gerne als willige Opfer denunziert werden. Deutliches Beispiel für das benannte Desinteresse ist die Zensur von TLC und Ain't Too Proud to Beg, einem Text, der frech das Recht von Frauen auf Sexualität einfordert und ironisch die üblichen sexuellen Besitzverhältnisse auf den Kopf stellt. Am Beispiel des Penis, der, egal ob 6 oder 60 Zentimeter, ihr gehört. Dabei trugen TLC witzige übergroße Klamotten, an denen Kondome in verschiedener Größe befestigt waren. Für MTV musste der Text geändert werden. Aus der bekanntermaßen derben Fernsehsendung In Living Color wurden TLC ausgeladen. Ain't Too Proud to Beg wurde nicht etwa als Song gefeiert, der jungen schwarzen Frauen vorbildhaft einen anderen Umgang mit Sexualität vermitteln könnte, sondern Kondome hin oder her als, Zitat, Aufruf zur sexuellen Verantwortungslosigkeit, als Hymne zukünftiger Teenagermütter. Ein anderes Beispiel ist Your Revolution Will Not Happen Between These Thighs von Sarah Jones, eine Version von Jill Scott Heron's Your Revolution. Sarah Jones benennt und kritisiert all die sexistischen Inhalte von vor allem Rap-Texten und Videos, mit denen jede Menge Geld verdient wird. Darüber hinaus ergreift sie gegen jene Partei, die einfach bloß durch Reichtum und dessen äußere Zeichen dazugehören wollen. Im Gegensatz zu Songs von unter anderem Madonna oder Eminem wurde den Radiostationen hier nicht die Möglichkeit geboten, fragliche Stellen mit Zensurtönen auszublenden. Die Radiostation KBOO wurde von der US-amerikanischen Zensurbehörde mit einer Strafe von $7,000 belegt. Dass Sarah Jones in ihrem Stück genau jene Texte und Videos angreift, die zum Beispiel wie Siskos Thong Song aus demselben Jahr nahezu nackte Frauen zeigen und in Heavy Rotation laufen, hat die Behörde wenig interessiert. Im Gegenteil wurde Jones vorgeworfen, sie sei sexually pandering and intending to shock. Für Jones bedeutet das einen Angriff auf ihre Freiheit als Person, als Frau und als schwarze Frau, ihre Meinung zu sagen und sich zu verteidigen. Mensch muss sich in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass sich R&B aus Blues, Gospel und Soul entwickelt hat und vor allem, dass R&B eigentlich eine rassistische Kategorie von Medien- und Musikindustrie war, die die Segregation eben auch in schwarzen und weißen Hitparaden fortgeschrieben hat. Der Hintergrund aber, vor dem sich die Identität, die Sexualität, die Körperbilder schwarzer Frauen ausgebildet haben, wirkt bis in die Charts dieser Tage hinein, was die Texte wie die Musik anbelangt. Angesichts der vorherrschenden Definition von Rap als Männerkiste, so hat es Nelson George vergangenes Jahr in Nürnberg bei einer Lesung formuliert, erscheint R&B als gleichsam traditionell weiblicher Bereich, in dem Künstlerinnen leichter klarkommen, da sie einfach auch Vorbilder haben. Wie Angela Davis vertritt auch die Wissenschaftlerin Trisha Rose die Ansicht, dass Musik ein geeigneter Ort ist, um das kollektive Bewusstsein der AfroamerikanerInnen und vor allem das musikalische Erbe der Frauen zu untersuchen. Musik, Politik und Identitätsbildung bzw. Identitätskonstruktion hängen so gesehen zusammen. Als wichtige Themen des Rap nennt Rose Heterosexual Courtship, Importance of the Female Voice and Black Female Displays of Physical and Sexual Freedom. Diese Themen werden auf zwei Arten kontextualisiert. Einmal im Dialog mit den sexistischen Diskursen männlicher Rapper, zum anderen im Dialog mit größeren sozialen Diskursen, Feminismus inklusive. Diese Themen, vor allem Liebe, Beziehungsgestaltung und Unabhängigkeit, auch materielle, ökonomische Unabhängigkeit, sind Rap und R&B gemeinsam. Das Verhältnis zum eigenen Körper und zu Sexualität soll selbstbestimmt sein. Was Frau zeigt, dient ihrem Spaß und nicht unbedingt unmittelbar männlichem Vergnügen. In der von Rassismus geprägten Wahrnehmung erscheinen schwarze Männer wie Frauenkörper als mindestens exotisch und attraktiv und werden gleichzeitig als hypersexuell und damit pervers und sündig abgewertet. Im Hinblick auf die derzeit mediale Allgegenwart nackter Frauenkörper sieht es nicht weniger kompliziert aus. Denn sicher ist nicht jeder nackte Bauchnabel ein Zeugnis von sexueller Selbstbestimmung, sondern nachgerade ein modisches Muss. Was den einen als sexuelle Freiheit oder Selbstermächtigung erscheint, lesen andere als Selbstausbeutung. Die Musikerinnen, Rapperinnen, Sängerinnen wollen als Künstlerinnen ernst genommen werden, müssen aber in dieser sexistischen Welt der Musikproduktion arbeiten. Musik machen und machen lassen. Traditionell sind Soul und R&B wie auch Jazz und Blues Musiken, in denen Songwriting an sich einen anderen Stellenwert hat. Es geht nicht in erster Linie darum, den besten Song zu schreiben, sondern durch Interpretation ein Stück Musik mit möglichst viel individuellem Ausdruck neu entstehen zu lassen, sei es nun ein Standard oder eine Eigenkomposition. Den konservativen Maßstab, nur wer selbst seine Lieder schreibt, sei auch ein guter Musiker oder eine gute Musikerin, braucht Mensch hier also gar nicht erst anzulegen. Um es positiver auszudrücken, vielleicht hatten Soul und R&B längst das AutorInnen-Subjekt als solches abgeschafft oder zumindest relativiert, bevor andere Stilrichtungen wie Techno und Free Jazz sich dies auf die Fahnen geschrieben haben. Wichtig ist es also, Produktionsweisen und Managemententscheidungen insbesondere auf die Rolle der selbstbestimmten Künstlerin hin zu analysieren. R&B in seiner heutigen Form ist eine Musik, die in großen Teilen elektronisch produziert wird und am Computer entsteht. Als Mary J. Blige Anfang der 90er Jahre mit ihren über Hip-Hop-Instrumentals gesungenen Gesangslinien die musikalischen Standards im Soul endgültig durcheinander warf, entstand ein neues musikalisches Profil, das für die meisten Solokünstlerinnen und für fast alle Girlgroups immer noch Bestand hat. Selbst im sogenannten Neo-Soul, wo sich eine Renaissance organischer Klänge mit Rückgriff auf Live-Instrumentierungen etabliert hat, bilden gesampelte Breakbeats und Sequencer-Spuren die Basis. Die Produktionsmittel sind also auch hier zugänglicher geworden, ein großes Studio nicht mehr die Voraussetzung für eine gelungene Produktion. Entsprechend ergreift eine steigende Anzahl von Frauen selbst die Initiative, produziert Platten auf eigene Faust oder bildet zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Produktionsteams. Der Grad an Kontrollmöglichkeit über das musikalische Ergebnis steigt, die Selbstbehauptung vor den Reglements des Managements nimmt zu. Selbst wenn das Versprechen des puren Individualismus sich auch hier nicht einlösen lässt, wo lässt sich für freidenkende Musikerinnen, die songorientiert arbeiten wollen, so leicht andocken und weiterformulieren, zumal als optische Oberfläche dazu starke, selbstbewusste Sisters angeboten werden? Back to the Roots? Seit Mitte der 90er Jahre gibt es zu den Charts dominierenden R&B-Produktionen à la Alaya oder Destiny's Child eine Alternative in Form des traditionsbewussten sogenannten Neo-Soul oder Nu-Soul, wobei die Grenzen teilweise fließend sind. Die Argumente, mit denen beispielsweise India Area, Alicia Keys oder die Ex-Rapperin Angie Stone vermarktet werden, wühlen alle im Fundus des Authentischen, bleiben bei der romantischen Vorstellung des Selbstmusikmachens als einzig wahren künstlerischen Ausdruck stehen. Das Korsett, in dem sich diese Musikerinnen bewegen müssen, erscheint bei genauerer Betrachtung also kein Stück bequemer als das ihrer chartstoppenden R&B-Kolleginnen. Es gibt ebenso Konventionen, um deren Einhaltung sich Management und Label kümmern. Lediglich für Crossover-Effekte wird ab und zu etwas riskiert. Dass Neo-Soul dennoch musikalisch und textlich interessant ist, liegt am individualistischen und reflektierten Künstlerinnen, wie der von der Spoken-Word-Poetry kommenden Jill Scott. Auch Erykah Badu, die sich von ihrem Ziehvater Kedar Massenburg freischwimmt, oder Lauryn Hill, die es mit ihrem Debütalbum schaffte, einen musikgewordenen Diskurs mit Gegenwart und Vergangenheit von Soul und Hip-Hop zu führen, Reggae und Hip-Hop und Folk mit einfließen zu lassen und dabei noch an künstlerischem Profil zu gewinnen, sind Protagonistinnen dieses neuen Neo-Soul. Platten wie diese, Musik von Grenzgängerinnen, werden auch in Zukunft diejenigen sein, die das Hören von und die Beschäftigung mit Musik lohnend machen. Dieser Text ist eine stark gekürzte Version des Beitrags von Tobi Lindemann und Tine Plesch für Testcard, Beiträge zur Popgeschichte Nummer 13, die sich dem durchaus problematischen Begriff Black Music widmet und dieser Tage im Mainzer Ventil Verlag erschienen ist.